quite possibly the best song in the history of recorded songs.
Man konnte leere Fragen, meine Gott.
Aber die Typen da in der ersten Reihe, die gehen ja richtig drauf ab.
Es ist halt mehr trauriges Tanzen.
Hört sich auch total spannend an, ja.
Ich habe den Song auf Floppy Disk hier stehen.
Hat mir meine Oma damals geschenkt.
Genau, damit du schön die Weihnachtslieder üben kannst.
Voice of Summer, der 80er-Jahre-Podcast, ist zurück mit einer neuen Folge und heute wieder mit dabei ist mein lieber Kollege Alex Klug.
Es ist mir eine Ehre, jawohl.
Du warst in England, habe ich gehört, und hast die Feierlichkeiten für die Queen mit Duran Duran mitverfolgt.
Richtig, immer im Einsatz für unseren Podcast habe ich mich erfolgreich um die Feierlichkeiten gedrückt, auch wenn man eine Reise in etwa in diesem Zeitraum viel, aber ich habe mich natürlich immer lieber auf Plattenbörsen und dergleichen rumgetrieben.
Und was für neue Einsichten hast du bekommen, beziehungsweise was hast du alles eingekauft?
Ja, da kommen wir wieder, da stehe ich direkt wieder im schlechten Licht plötzlich. Warum? Da, weil ich
nur 70er-Jahre-Kram und Gigi D'Agostino.
Ja, ja, also habe ich schon, aber nee, aber 70er und 90er sind es tatsächlich, wobei, nein, alles ist mir dazwischen gerutscht und das können wir direkt mal festhalten, die Folge steht noch aus, Eckart. Dire Straits.
Nein.
Und zwar haben die ganz geschickterweise letztes Jahr neu aufgelegt, also sie haben in den 80er nach ihrem letzten Album ein fantastisches Live-Album rausgebracht, was bis heute nicht mehr erhältlich ist. Und dann haben sie die Zugaben als Single nochmal rausgebracht. Und nicht das Live-Album, aber die Zugaben wurden neu veröffentlicht letztes Jahr. Und da habe ich zum guten Preis zugeschlagen. Und Eckart, wir müssen eine Dire Straits-Folge machen. Wenn ihr auch eine Dire Straits-Folge wollt, dann schreibt uns das doch bitte bei Facebook oder Instagram, wenn ihr wollt, dass wir über ein spezielles Album sprechen, über einen speziellen Song oder über die ganze Band. Aber ich glaube, damit kriegen wir ein paar Folgen voll. Aber darum soll es heute nicht gehen, oder, Eckart?
Moment, Moment, Alex. Ich muss gerade Boys of Summer eine Nachricht schreiben, dass wir bitte da Straits machen. Nein, heute geht es um was ganz anderes. Neue Sachen. New Order.
Im Boys of Summer Podcast.
Der war gut, ja.
Nein, richtig. Der Name Bernard Sumner, wer ihm nichts sagt. Bernard Sumner ist der Sänger und Gitarrist der Band New Order. Aber hat gar nicht wirklich als Sänger angefangen. Warum, Eckart?
Warum nicht? Weil die Band New Order aus einer anderen Band hervorgegangen ist. Unter tragischen, ja, wie soll man sagen, Gegebenheiten. Nämlich aus der Band Joy Division. Ja, die du abfeierst gerne. Das weiß ich. Du hast doch irgendwie dieses legendäre T-Shirt mit.
Ja, genau. Ich habe T-Shirt und Jutebeutel und alles von der Band. Wunderbar. Genau. Nee, sicher kennt auch ihr das allseits beliebte Wellencover, das ihr in T-Shirt vom nächsten H&M kaufen könnt. Aber, genau richtig, wir haben das ein oder andere Mal schon hier bei Joy Division am Rande gesprochen, möglicherweise, weil mich was etwas daran erinnert hat. Sind ja eher eine Band der 70er, aber wie wir eben festgestellt haben, das zweite und letzte Album der Band stammt noch aus den 80ern und genau da nimmt die New Order-Reise allmählich auch ihren Anfang. Denn am Vorabend der US-Tour der Band hat sich Sänger Ian Curtis das Leben genommen. Muss man sozusagen, wie es ist. Danach stand die Band ohne Sänger da und hat auch sich dann erstmal entschieden, auch den Namen Joy Division zu Grabe zu tragen.
Und daraus wurde New Order.
Ganz genau.
Und dann gab es ein kleines Stühlerücken, weil nämlich der Gitarrist von Joy Division, Bernard Sumner, nach vorne rückte, an die Stelle von Ian Curtis und Gitarre und Gesang übernahm.
Während, um es mal kurz abzukürzen, das New Order Debütalbum noch sehr an den Sound von Joy Division angelehnt ist, auch in gesanglicher Hinsicht, reden wir heute über das zweite und man könnte sagen eigentliche Debütalbum vom New Order namens Power, Corruption and Lies. Davor wollen wir uns aber so ein ganz klein bisschen den Weg, den die Band oder die Bands genommen haben, mal anschauen. Denn wer Power, Corruption and Lies und vor allem seine quasi Vorab-Single Blue Monday kennt und schätzt, weiß, dass das Ganze ziemlich Synthesizer-dominiert ist. Und wer Joy Division kennt, wird vielleicht ahnen, dass das Ganze nicht so Synthesizer-dominiert ist. Und wir stellen uns die Frage, woher kommt dieser elektronische Touch? Und man könnte es eigentlich relativ kurz schon beantworten. Und zwar war es Ian Curtis, der dann aus gegebenen Umständen eben kein New Order-Mitglied war, der tatsächlich in seinen letzten Lebensjahren ein ziemlich großer Kraftwerk-Fan war und wurde, der seine Bandkollegen auf deren Alben ein bisschen aufmerksam gemacht hat. Und
das heißt also, dass Joy Division eigentlich so aus der Punk- oder Post-Punk-Ecke kam und sehr schrammelige, genau, gitarrenlastige Musik gemacht hat. Aber dass sie dann halt ja so einen Turn hingelegt haben hin zu elektronischen Sachen.
Genau, genau. Wie gesagt, bei Joy Division selber geht das eigentlich so. Es ist tatsächlich eigentlich konkret die letzten beiden Songs auf dem zweiten Album Closer, die ziemlich überraschend dann allein schon auf elektrische, elektronische Schlagzeuge zum Beispiel schon setzen und den Keyboard-Anteil auch plötzlich auch wesentlich mehr in den Vordergrund stellen. Und da hätte man schon merken können, wohin die Reise so ein bisschen geht. Du sprichst schon von Post-Punk, das ist ja auch eine Musik, die ja trotz ihrer Punk-Wurzeln irgendwie auch immer eine gewisse Tanzbarkeit mit sich bringt, die jetzt vielleicht übers Pogo-Tanzen auch hinausgeht. Und das sind alles Sachen, die wir später bei New Order auf jeden Fall wiederfinden. Ich frage mich gerade, in welchen Joy Division-Song wir einmal reinhören, damit die Leute die Entwicklung nachvollziehen können. Wir können einen tanzbaren Song nehmen, der aber nicht so elektronisch ist, oder wir können auch einfach mal zwei in die Playlist packen und ihr schaut selber mal rein. So würde ich sagen. Wir hören einmal rein in Transmission, das ist die Debüt-Single von Joy Division, und danach in Decades, den letzten Song vom letzten Album von Joy Division und damit der letzte Output, bevor es mit New Order weiterging. Jetzt in der Playlist.
So, das waren Transmission und Decades von Joy Division. Und da haben wir wirklich beide Seiten von Joy Division. Also einmal wirklich, wie du sagst, postpunkige, tanzbare Seite, wo Sänger Ian Curtis, wir haben uns gerade eben so ein Live-Auftritt oder war es ein Live-Auftritt?
TV-Auftritt. Es war nicht die Studiospur, genau.
Angesehen und Sänger Ian Curtis flippt da im Refrain richtig gehend aus und da sieht man einfach auch, dass Joy Division und New Order später eigentlich immer sehr viel Wert auf die Live-Performances gelegt haben. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, ne, Decades, halt elektronische Einflüsse, Kraftwerk sehr viel, auch in den Sounds und quasi so die Zukunft von Joy Division, hätte es Joy Division weitergegeben, aber es hat sie ja weitergegeben mit New Order, Alex.
Genau, also ich finde, man sieht, das ist, wenn wir gleich zum Album Power Corruption Live selber kommen, man sieht auch nochmal diesen Willen. Wir sind jetzt sehr früh in den 80ern. Wir wissen, das ist die Zeit, wo allmählich Synthesizer auch erschwinglicher wurden. Ich glaube, die Band war relativ schnell gewillt, alles, was so neu möglich war, auch ihren Sound irgendwie einzubinden und so. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade drum, klang es alles immer noch recht roh. Ich glaube, das ist doch was Leute sehr daran schätzen. Aber der Wille zu experimenten war auf jeden Fall da. Und das hören wir auch hier auf dem Album. Wo der Wille zum Experimentieren aber erstmal fehlte, ist eigentlich beim eigentlichen Debütalbum von New Order namens Movement, wo dann Bernard Sumner vielleicht nicht ganz so glücklich in die Rolle des Sängers gedrängt wurde, sage ich mal vorsichtig, und mangels Ideen sich auch so weit an diesem sehr tiefen, eindringlichen Gesangsstil von Ian Curtis noch orientiert. Das
ist so ein bisschen gruftig, oder? Also so ein bisschen Gothic-mäßig, also was man heute Mega. So Gothic nennen würde, The Cure, so die Richtung.
Eben, genau, man denkt sich so, was war noch in der Zeit The Cure, Bauhaus, aber es wird schon eigentlich ziemlich häufig gesagt, dass gerade Closer, also das zweite Joy Division-Album, schon sehr, sehr wichtig für die weitere Gothic-Entwicklung im Jahrzehnt war. Man merkt halt schon so ein bisschen, dass sich die Band, was ja eigentlich traurig ist, wenn man sich gerade unter neuen Namen auch formiert, fast schon so ein bisschen selbst aufgegeben hätte, würde ich mal sagen. Da gibt es eine relativ, heutzutage belustigende Anekdote, dass ihr Produzent, den sie dann noch beibehalten haben, sich bei den Recording-Sessions zum ersten Album einfach irgendwo mit, was war's, einem Gramm Kokain oder so in seinem Produzenten-Kabuff eingeschlossen hätte und gemeint hätte, macht einfach mal und wenn ich irgendwas höre, was mir gefällt, dann komme ich raus.
Was ist passiert?
Und wie Bassist Peter Hook angibt, er kam leider nie raus. Und ja, ich glaube, mit dem Album, ach, keine Ahnung, vielleicht blicken sie heute ein bisschen milder darauf, aber ich glaube, soweit sind sich alle einig, dass das jetzt nicht gerade der kreative Befreiungsschlag war.
Okay.
Ja, das war einfach wahrscheinlich alles noch ein bisschen zu frisch.
Okay, aber dann kam 1983 Power, Corruption and Lies und vorab gab es aber die, ja, wie man heute weiß, die wirklich legendäre Single Blue Monday und heute wissen wir auch, es ist die am besten oder am meisten verkaufte Maxi-Single aller Zeiten. Das heißt,
Wahnsinn.
Ja, wir sprechen hier über Verkaufszahlen im UK allein von 1,16 Millionen Stück.
Und das ist halt wirklich Musik, die auf dieser Volllänge gehört, ich meine, wir gehört werden muss. Ich meine, wir sprechen hier oft über Sinn und Unsinn von irgendwelchen Special Dance Remixes oder Langversionen und bla bla bla. Aber hier ist es halt, nein, der Song ist halt
7,5 Minuten, ne? Lang, ja, genau.
Ja, und also das kriegst du halt nicht auf eine 45 RPM 7 Zoll Single, genau.
Die gab's zwar auch, aber ja. Eigentlich verkauft hat sich die Maxi-Single, wobei man dazu sagen muss, die war halt so aufwendig gestaltet, dass die Plattenfirma erst mit den späteren Neuauflagen überhaupt Gewinn machen konnte.
War nicht schlecht.
Weil es gab halt so, ja, die Maxi-Single, die sah halt, die hatte so Ausstanzungen und sah aus wie so eine 500, ich weiß gar nicht, wie die hießen, 5¼ Zoll Floppy-Disk. Ich weiß nicht, kennst du die noch?
Ja, ich habe die eigentlich hier stehen. Ja, ich kann.
Also du hast die Maxi-Single stehen, nein, oder Floppy Disk?
Ich habe den Song auf Floppy Disk, genau, hier stehen. Nein, ich weiß noch aus meinen allerfrühesten Tagen, wie Disketten aussehen. Und ich habe die 12-Zoll-Single hier stehen. Und jetzt, wo du es gerade sagst, macht es auch allmählich ein bisschen Klick. Müssen wir nochmal auf Instagram packen,
alles
auf jeden
klar.
Fall. Lohnt sich zu haben. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgucken auf die beiden Joy Division-Lieder, die wir eben gehört haben. Wir hatten Transmission, wir hatten die Tanzbarkeit und wir hatten dieses Wiederholen von Phrasen irgendwie. Dieser Refrain besteht halt immer wieder aus diesem Dance, Dance, Dance to the Radio, wo dann auch relativ schnell irgendwie auf der Tanzfläche so ein Lerneffekt entsteht, wie man mitsingen kann und so weiter. Und auf der anderen Seite die Decades, wo wir jetzt schon sagten, relativ elektronisch, relativ teilweise Kraftwerk in den Sounds, String Synthesizer und so weiter. Aber ja nun wirklich nicht tanzbar.
Richtig,
das hat ja wirklich,
ja,
eher diesen düsteren Vibe. Und wenn man sich jetzt Blue Monday anhört, dann könnte man doch eigentlich behaupten, da hast du alles zusammen. Also du hast halt einen riesigen elektronischen Anteil natürlich.
Jetzt direkt mal die Frage, wenn Blue Monday in irgendeiner Disco oder in einem Etablissement gespielt werden würde, würdest du sofort auf die Tanzfläche stürmen, Alex?
Das ist, ja, das sind halt diese Szenarien, auf die Tanzfläche stürmen sonst, ja,
hallo,
die
es halt gibt doch so Songs, wo man einfach gar nicht anders kann. Also, was weiß ich.
Ich bin ja immer der, der die Musik spielt in
Ach
der
so,
Regel.
Ach so, ja gut.
Deshalb,
du kannst
ich, also
weg.
Das sind, also ich sag mal so, das ist so diese 12 Uhr, die Hälfte sitzt jetzt irgendwie draußen und führt irgendwie tiefsinnige Gespräche und die Leute, die doch drin sind, die haben auch Bock und dann packe ich um 12 Uhr auch die 12 Zoll Blue Monday aus, auf jeden Fall. Und dann stürme ich gerne gedanklich auch mit.
Okay.
Nein, genau, also werden noch ein bisschen mehr über diesen Tanzflächenfüller-Effekt der Musik hören will, der kann gerne auch mal in unserer High-Energy-Folge, müsst ihr so ein bisschen zurückscrollen, reinhören, wo wir auch unter anderem über Blue Monday und viele andere Lieder, die einen Bom-Bom-Bom-Bom-Bom-Bom-Bass-Rhythmus haben, sprechen.
Richtig, das hast du ja sehr schön herausgearbeitet. Dass
Richtig,
das so,
genau. Und ich glaube, das ist die Single, mit der New Order irgendwie endgültig ihren Weg, ihren Plan, wie auch immer, gefunden haben. Und dann ging es natürlich mit recht schnellen Schritten auch dahin, dass man sagt, okay, das kriegen wir auch als ganzes Album hin. Und damit sind wir jetzt endlich angekommen bei Power, Corruption and Life von New Order. Jawohl.
Ja. Sehr schön.
Eckart, du hast das Album gehört. Wie fandest du es?
Ich habe das Album gehört, genau. Ich habe das jetzt auch wirklich in der Vorbereitung für einen Podcast das erste Mal gehört. Also Blue Monday kannte ich natürlich. Und ich dachte mir so,
ganz subjektiv,
wenn das Album so, wie soll ich sagen, so einflussreich ist, warum geht das nicht so ins Ohr? Also ich habe mich ein bisschen gewundert. Ich fand es ein bisschen unspektakulär. Vor allen Dingen, weil ich hatte mir, glaube ich, die Vinyl-Version angehört und da ist Blue Monday gar nicht mit dabei. Also das heißt, Blue Monday...
Also eigentlich nimmt man das, wenn überhaupt, auch so als Bonus-Ding auf der CD.
Genau. Blue Monday war nur auf der CD-Version da. CD war ja ein ganz neues Medium, wurde auch ordentlich von den Plattenfirmen gepusht zu der Zeit 1983 und da war dann halt eine CD einfach was Besonderes und da musste was, quasi ein materieller Gegenwert noch mit dabei in Form von Bonustracks, damit sich halt die, ich weiß nicht, wie viel das waren, damals 25 Mark zu 15 Mark für die LP.
Junge, das
war ja deutlich mehr und da musste man natürlich auch einen Gegenwert bekommen. Also das heißt, Blue Monday war auf der Vinyl-Version gar nicht mit drauf und dafür klang es dann so beim ersten Mal so ein bisschen so ein bisschen unspezifisch und was halt, wo du sagst, so subjektiv, beziehungsweise wir haben es ja schon gesagt eigentlich, also der Gesang von Bernard Sumner, der ist halt so ein bisschen, also er löst sich so ein bisschen von den, von seinem Vorbild quasi, von seinem Rollenvorbild Ian Curtis, in dem er halt nicht so tief singt, aber so, ich sag jetzt mal, technisch sauber ist es jetzt auch nicht. So ein bisschen nölig teilweise.
Das ist jetzt wieder so ein bisschen der Kampf irgendwie zwischen einflussreich und ich möchte jetzt nicht mal sagen gut, aber dann nenne es eben handwerklich gut.
Ja, ja, genau.
Ich meine,
genau,
es gibt sehr viele einflussreiche Sachen. Oder, ne?
Ich wollte das gar nicht in Abrede stellen, aber so der erste Eindruck war so, hä, das soll so einen Einfluss gehabt haben wie das. Und aber ich glaube, wir kommen da heute noch hinter, was letzten ist. Also,
ne? Das ist natürlich generell eine Diskussion, die man auch natürlich im Zuge unseres Podcasts, der sich eben mit älterer Musik beschäftigt, stellen kann. Und ich habe da auch mit Leuten darüber gesprochen, die sagen halt, ich muss das doch jetzt nicht gut finden, nur weil es ein Klassiker oder weil es einflussreich ist. Und ich finde es auch okay, wenn Leute sagen, ja, die und die Band hat das und das gemacht, aber später kam halt die und die Band und hat das
besser gemacht,
aber besser. Ja, genau. Eben. Das finde ich auch, das finde ich auch legitim. Und du sagst jetzt beim ersten Hören fandest du es ein bisschen, ja, was sagst du, obskur, wie auch immer, oder nicht greifbar, aber hast du es dir erfolgreich schön gehört? Oder?
Genau, schön hören, das ist ja auch immer hervorragend. Also jetzt beim zweiten Mal merkt man halt schon, dass das Album tatsächlich was hat. Und wenn man sich das Album anhört, dann ist es natürlich auch eine Sache. Und ich glaube, was wir ja gerade eben schon gesagt haben bei Joy Division, dass halt diese Live-Performances eigentlich vielleicht viel wichtiger waren noch für die Band. Mhm. Dass es einfach wichtiger ist, auf der Bühne dann den entsprechenden Ausdruck zwar quasi zu finden, beziehungsweise die Leute da irgendwie zum Ausrasten zu bringen. Und ich glaube, das ist dann halt noch ein ganz anderer Punkt. Also wenn man das halt schafft. Und dazu passt dann natürlich auch, dass der größte Hit zu der damaligen Zeit gar nicht auf dem Album war. Also jedenfalls auf der Vinyl-Version. Und die Band dann trotzdem halt irgendwie auch mit Power, Corruption and Lies diesen Einfluss gewinnen konnte.
Ja, ich hätte dazu auch den wunderbaren Satz gelesen, dass New Order halt immer mehr auf die Clubs als auf die Charts gezielt haben. Ne? Und ich meine, ja, ich glaube, Blue Monday ist wirklich beides sehr, sehr gut gelungen. Aber alles in allem, es ist diese Mischung aus tanzbarem und düsterem Sound, die hier wirklich an Form gewonnen hat. Aber ich glaube, wir reden so abstrakt. Ich glaube, wir sollten einfach mal reinhören. Wollen wir mal in den Opener des Albums reinhören,
gerne. Eckart? Age of Consent, also nicht von Bronze Gebiet, sondern von New Order. Wir hören einfach mal rein bei uns, wie immer, in der Spotify-Playlist.
Ja, das war Age of Consent von New Order. Und ein Blick in die YouTube-Kommentare hat uns wieder mal verraten, dass unser Bildungsauftrag mal wieder ein wenig vom Computerspiel Grand Theft Auto vorweggenommen wurde, wo einige Leute wohl im Radio auf den Song gestoßen sind.
Wahnsinn.
Immer wieder schön.
Ja.
Eckart, du hast schon Assoziationen zum Sound.
Ja, total, natürlich. Also wenn man sich so die Gitarre und den Bass anhört, also der Bassist Peter Hook, der hat halt sehr auf den hohen Saiten eher gespielt, nicht die tiefen Saiten angeschlagen. Und
gedacht, dass er Gitarrist wäre.
Okay, und das erinnert mich halt total an The Cure. Und die Synthesizer, die dann einsetzen, das klingt eigentlich so wie OMD, also Orchestral Maneuvers in the Dark. Also das heißt, da haben wir wirklich schon...
Haben wir noch nie erwähnt in all den Folgen hier, muss man auch mal sagen. Junge, Junge.
Also wenn er das hört, dann denkt ihr, jawohl, das ist irgendwie so eine Szene oder ein Sound irgendwie, aber...
Und eine Zeit auch, ne? Bitte nicht denken, dass ihr irgendwer bei irgendwem klaut, ja.
Überhaupt nicht.
Das dann oder einfach, das ist einfach dann damals eben das Neueste, was auf dem Markt war, genau. Richtig, also ich finde... Schon der Anfang, wie es wirklich mit diesem schnarrenden, hohen Bass anfängt, das ist halt sehr markant und sehr typisch für beide Bands eigentlich auch, dass so eigentlich so zwei sich harmonierende, aber gegensätzliche Melodien vorne Gitarre und Bass hast irgendwie, die direkt schon mal so ein Fundament schaffen. Und was bei Joy Division auf jeden Fall so war und hier auch mal wieder rauskommt, ist halt, dass dadurch, dass Peter Hook den Bass so hoch spielt, so ein bisschen die Bassfrequenzen eigentlich leer bleiben.
Ja, weil was wir noch gar nicht so richtig erwähnt hatten, war, dass die personellen Wechsel von Joy Division zu New Order nicht nur bedeuteten, dass Ian Curtis ist natürlich weggefallen, Bernard Sumner ist dann an die Frontposition gewechselt und mit dazugekommen ist Jillian Gilbert am Keyboard. Das war die Freundin vom Schlagzeuger. Und dadurch hatte man natürlich eigentlich viel mehr Möglichkeiten.
Genau, und dadurch haben wir jetzt hier im Grunde auch jemanden, der mit so einem tief wobbelnden Bass-Synthesizern auch mal eben diese bisher vakanten Frequenzen ein bisschen ausfüllen kann. Das heißt also,
Peter Hook durfte weiterhin da irgendwie auf seinem Rickenbacker-Bass, der natürlich auch einen sehr durchdringenden Sound einfach hat, schon allein, quasi den die Melodien spielen, kann man schon sagen.
Genau. Und dadurch hast du halt wirklich, man hört es hier im Song, es schichtet sich eigentlich wirklich so auf, dann kommt eben noch dieser sehr, sehr nostalgische String-Synthesizer oben drauf. Also für mich hat es wieder, das ist jetzt auch so ein blödes Klischee, wir haben es schon ein paar Mal aus Kommentaren vorgelesen, aber es ist wieder sowas, es erinnert mich an eine Zeit, zu der ich noch gar nicht geboren war, irgendwie so. Also ich finde, also für mich hat das schon so einen Sound, den, wenn du ihn heute nachmachen würdest, dann klänge das unauthentischer und anders. Und da spielt wahrscheinlich dann eben die nicht immer vorhandene Perfektion in der Umsetzung, egal ob jetzt instrumentaler oder gesanglicher Natur, auch einfach ein bisschen mit rein.
Du hast mir in der Vorbesprechung schon irgendwie was vorgespielt von, war es von Joy Division oder von New Order, wo der Synthesizer einfach, also der ist halt so alt und so, wie soll man sagen, witterungsanfällig, dass er halt während des Spiels die Tonlage verändert. Das heißt also, es ist irgendwie kälter geworden oder was auch immer. Und das war, glaube ich, schon so ein grundlegendes Problem auch für Bands in den 70er Jahren, halt mit Orgeln oder was auch immer, dass die halt je nach Wetterlage oder je nach Temperatur dann einfach anders klangen. Und das war jetzt schon sehr speziell, was du da ausgegraben
hast. Richtig, das war auch die Cates von Joy Division, okay, in der Live-Version, genau. Und wie du schon sagst, genau, da kommen natürlich dann hier solche plötzlich erschwinglicheren und vielleicht auch etwas
witterungsstabileren
Synthesizer kommen da natürlich gerade rechtzeitig, genau. Also ich, zu dem, was du auch meintest mit dem, man hört das Album jetzt nicht und ist wie weggeblasen und denkt, boah, das ist das beste Album, was ich je gehört habe.
Danke, du hast das hervorragend zusammengefasst.
Oder wie ich in einer Kritik lesen durfte, irgendwie The Perfect Pop Album. So würde ich es jetzt auch nicht nennen. Aber es hat was, genau wie Joy Division, ich finde, es hat eine, Achtung, Schwürstig, es hat eine faszinierende Aura irgendwie. Ja. Wenn ich es mal alles, es hat...
Ja, natürlich.
Also irgendwas lebt darin. Es ist nicht, dass ich dudel jetzt nicht so eine Melodie rauf und runter und jetzt schraub noch mal willkürlich dasselbe auf dem Synthesizer drüber. So in diesen Überlagerungen der Melodien, da steckt schon irgendwas drin. Ja.
Und die andere Sache ist natürlich klar. Es gibt natürlich unheimlich viele andere Vorläufer. Also das heißt, wenn du jetzt einen Disco-Fan fragen würdest, der wird natürlich sagen, was ist denn das für ein Schrott? Und der wird natürlich sagen, nee, hier Giorgio Moroder, der hat das perfekte Pop-Album gemacht, ja. Aber wenn man jetzt so aus der punkigen oder Post-Punk New Wave-Ecke kommt, dann ist es natürlich für das wirklich eine Offenbarung gewesen, ganz einfach. Und es kommt halt immer auf den Blickwinkel an. Und für sich ist es natürlich ein wahnsinniges Album.
Es ist halt mehr trauriges Tanzen als halt irgendwie, ne, wir hatten ja schon mal deine Probleme mit Whitney Houston besprochen in einer Folge. Und ja, genau. später auf dem Album nehmen dann die Synthesizer aber auch immer mehr Überhand, würde ich mal sagen. Relativ markant ist der Song 586, wo sich der schlaue Hörer oder auch wir beide uns denken, Moment mal, das ist aber doch jetzt ein bisschen sehr nah an New Order.
Blue Monday, ja, ja. An New Order auch, genau.
An New Order auch, Junge. Schockierend.
Ja. Wie kommt das, ja?
Ja, dazu muss man sagen, also um jetzt kurz, aber nicht zu weit auszuholen, ich habe mir nochmal die Definitive Version des Albums angehört, also eine, wo man unter anderem alle möglichen Demo-Versionen der Songs mit draufgepackt hat und eben noch weitere Non-Album-Tracks. Mein Gott, wir wollten weniger Englisch reden.
Sure.
Und da war auch nochmal der Song Video 586 drauf. Und nachdem dann 9 Minuten Synthesizer-Geblubber kam, guckte ich irgendwann doch mal auf mein Telefon und sah dann, dass der Song 22 Minuten dauert insgesamt.
Achso, Entschuldigung, wenn ich da jetzt reingrätsche. Du hörst natürlich Musik auf deinem Telefon, ist ja ganz klar, ne? Weil du bist ja Generation. Ja,
in der Bahn, in der letzten Reihe, über die Lautsprecher, okay,
ja,
genau.
Über die Bluetooth-Box und ja.
Nein, aber ich bestelle mir jetzt nicht direkt die Vinyl-Version der Definitive Version, nur zum Probehören, genau. Und also auch ein bereits vorher erschienener Song mit einem ziemlich langen Instrumentalstück.
Hörte sich so an, ja, 22 Minuten, ja.
Richtig. Und Elemente daraus findet man halt immer wieder auf dem Album. Also sprich, man findet es man findet es auch bei Blue Monday wieder. Man findet es natürlich im Song 586 wieder und auch im Song Ultra Violence. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich mich halt frage, hat dann irgendjemand im Laufe der Aufnahme einfach immer mehr Synthesizer gekauft und gesagt, jetzt knall den noch an und knall den noch an, weil da, ich finde, gegen Ende kommen wir manchmal so ein bisschen mehr in die Problemzone, dass es sich nicht immer so viel Raum lässt, wie jetzt hier zum Beispiel gerade in Age of Consent, wo ich es eigentlich sehr angenehm finde. Also Blue Monday ist ja wirklich das Positivbeispiel, wie eigentlich, jeder Effekt, jeder Synthesizer so einmal durchgespielt wird, ohne dass du irgendwie so eine völlig überfordernde Soundwand hörst. Ich meine, das ist wirklich auch der ultimativ verspielte Song. Du hast verschiedene Drum Machines, du hast auch Samples mit drin, ebenfalls ein Kraftwerk-Sample. Und das ist durchaus was hier auf den wumsigeren elektronischeren Liedern ein bisschen mehr verloren geht, finde ich.
Aber Ultra Violence, also von der zweiten Seite, das wird auch heute noch live gespielt. Mhm. Und Ultra Violence hört sich ja an wie Ultra Gewalt. Also das heißt, es ist auch schon sehr elektronisch gewalttätig, würde ich sagen.
Okay.
Da hören wir einfach mal rein in Ultra Violence und wie in New Order quasi die Maschinen sprechen lassen.
Ja, Ultra Violence von New Order und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich schon Musik, da muss man halt irgendwie ein bisschen doof für sein, welche Form auch immer jetzt. Also ich verstehe das, die Tanzbarkeit steht im Vordergrund, ich finde, das sieht halt unglaublich monoton, aber das ist natürlich so ein bisschen die Dinge, die dann die Leute, die früher noch New Order gehört haben, später ihren Kindern vorgeworfen haben, wenn sie irgendwie Techno gehört haben. So, das ist ja die ganze Zeit dasselbe. Und sonst passiert nichts. Also es ist so, ich verstehe, dass das so Body-Music ist, zu der man irgendwie sich dann lange und
Body-Music, aber noch keine Electronic Body-Music, genau.
Nein, denn nein, das muss man nämlich auch sagen, der Bass, also der richtige E-Bass, der ist ja schon die ganze Zeit immer über dem ganzen Ding drüber. Ja, du,
man hört tatsächlich auch Gitarren und Schlagzeug ist da eigentlich auch drin. Also insofern
absolut.
Nur die Synthesizer, die ja, ballern da halt auch ordentlich rein.
Die sind natürlich auch, ne, wir haben die festen Arpeggios irgendwie, die natürlich auch auf einer gewissen einheitlichen Tempolinie irgendwie laufen. So, die geben halt einfach dieses Grundgerüst, die treiben halt, sagen wir es mal so, ne? Die sind es halt, die einfach nach vorne treiben. Genau. Also ich finde das so ein bisschen die beiden schwierigen Songs. also, wo ich jetzt nicht so das Hörvergnügen habe, Ultraviolence Ecstasy, und danach Ecstasy. Okay, ja. Genau, was aber auch, also Age of Consent ist, glaube ich, mit Abstand der bekannteste Song, wird auch bis heute live gespielt. Was auch noch gerne live gespielt wird und ein Fan-Favorite ist, ist die Your Silent Face. Und ich finde, das hat auch ein paar Kraftwerk-Besonderheiten, die wir nochmal reinhören könnten.
Ja. Ja, auf jeden Fall, klar. Hier, Kraftwerk, so. New Order mit Your Silent Face. Das war Your Silent Face und wir haben da, beziehungsweise Alex, du hast da ganz schön viel Trans-Europa-Express rausgehört.
Ja, definitiv. Also ich war jetzt auch wieder, zwischenzeitlich dachte ich mir auch, wie viel Eigenleistung ist da noch drin, aber ich fände es jetzt zu frech zu sagen, dass es nur geklaut wäre, aber das durchgehende Grundmotiv, mit dem der Song auch startet, ist schon sehr
so inspiriert, also Trans-Europa. Ja.
Genau, ich denke jetzt gerade an den Opener-Song Europa endlos, wer es im Kopf hat. Genau, das muss man schon so sagen. Dann kommen wieder deine OMD-Synthesizer oben drüber eben.
Wobei OMD natürlich auch wahrscheinlich influenced, wollte ich jetzt sagen, also beeinflusst waren von Kraftwerk und anderen, ganz klar.
Auf jeden Fall. Ja, du hast auch bei diesen String-Synthesizern so diese leichte, also man gehen ja nicht zusatztechnisch, aber wenn man den Attack, also quasi die Zeit, bis der Ton aktiv oder eingefadet ist, den ich drücke, den hochdreht, man hat auch diese leichten Verzögerungen, dass der Ton immer so diese Millisekunden nach der 1 anfängt, was ich bis heute bei Kraftwerk auch total markant finde, genau. Was ich aber auch schön finde in dieser Verbindung aus Elektronik und analogen Instrumenten, dass sie hier wie auch schon bei Decades von Joy Division, eine Melodika mit reinbringen.
Wer eine Melodika kennt, so ein von kleines, Mona?
Genau.
Habe ich auch.
Genau, ne, wo du entweder hast du so einen langen Schlauch oder so ein, oder du
Mundstück,
kannst einfach direkt oben reinpusten. Genau, ist auch so ein bisschen was, wenn du irgendwie, wenn du Eltern ärgern willst, schenkst du sowas irgendwie Kindern mit.
Hat mir meine Oma damals geschenkt.
Genau, damit du schön die Weihnachtslieder üben kannst, schon mal ab Juli. Genau, so
in etwa. Hat nicht geklappt, ja, tut mir leid.
Herrlich. Und das ist auch sowas in seiner, es ist halt nicht ganz so schlimm wie eine Blockflöte, aber in seiner quetschigen Sanftheit, falls man das so sagen kann, hat das eigentlich auch was, keine Ahnung, ich finde auch hier steckt, anders als bei Kraftwerk, die ja auch durchaus bewusst sehr kalt sein wollen, hat das wieder so eine gewisse Wärme und ich finde auch, was auf solchen Songs Bernard Sumners Art zu singen auf jeden Fall besser funktioniert, weil er nicht wirklich gegen eine Wand ansingen muss und ja, sich so ein bisschen mehr was Verletzliches in seinem sanften Stimmeinsatz irgendwie.
Ist natürlich auch mal die Frage, ne, welchen Stimmumfang man hat, ob man dann quasi seine Stimme nicht sowieso irgendwie durch die Melodie dann überfordert. Und in dem Fall ist es ja, dass er halt wirklich so einen begrenzten Umfang dann halt singt.
Genau. Ja. Wie findest du den? Also jetzt den. Keine Ahnung.
Ja, kann man sich direkt.
Für mich ist das.
Da kann ich halt auch verstehen, dass es sehr innovativ für diese Musikrichtung dann war und dass man dann halt, ich meine, klar, man kann sich jetzt in einer Reihe mit Kraftwerk anhören, wo du sagtest, irgendwie direkt nach Trans-Europa Express und aber dass man dann halt irgendwie doch zur Verbindung dann eingegangen ist mit den Gitarren, auch mit dem analogen Schlagzeug eigentlich, was da auch noch bei ist und ja, und dann aber halt auch zu pluckernden Synthesizer-Linien, Arpeggien aus dem Arpeggiator. Meinst du, das ist aus dem Arpeggiator?
Das hier, ich schätze schon. Aber mal völlig ab jetzt von jeglicher objektiven Expertise.
Die wir ja eh nicht haben.
Also keine, ich finde, richtig, ich finde Your Silent Face und Age of Consent schon die beiden besten Songs, glaube ich. Wie siehst du das?
Ja, also Five
Eight. Also Blue Monday schwebt über den Dingen,
darüber ist ganz klar. Nicht reden, ne? Also da hätte ich jetzt gesagt natürlich 586, weil es ist ja quasi so ein Vorläufer von Blue Monday. Und Ultraviolence finde ich jetzt aber auch nicht verkehrt. Also das heißt, was New Order heute noch live spielen, ja, das hat schon seinen Grund.
Auf jeden Fall. Und wer auch immer noch live spielt, ist, ich hatte das schon mal erwähnt, ist Bassist Peter Hook, der, ja, sagen wir es mal so, vor 15 Jahren etwa versucht hat, die Band aufzulösen. Es hat nicht so funktioniert. Seitdem wurde nur sein Vertrag so aufgelöst. Okay. Ja, genau. Ja, oder so, genau. Der aber noch solo unterwegs ist. Und das ist eigentlich, finde ich, die schönste Art von Fanservice, die man bieten kann. Denn in verschiedenen Abständen bietet er halt vollständige Alben von New Order und oder Joy Division live. Ich habe Tickets seit langer, langer Zeit, seit über 2 Jahren, für einen Abend, wo er dann eben die komplette Joy Division Diskografie mit beiden Alben live spielt, aber mit einem Opening Set von New Order Songs. Und ich habe so das Gefühl, dass mindestens Age of Consent dabei sein wird, und da freue ich mich doch schon mal drauf. Dazu muss ich noch sagen, dass Peter Hook, der jetzt eben auch dann beide Sänger, beide Bands natürlich irgendwie auch selber singt, das meiner Meinung nach eigentlich auch ganz gut macht. Und gerade von wegen Ian Curtis tiefe Stimme nachsingen, sonst wie, das vermutlich besser hinkriegt, als das Bernard Sumner am Anfang mal hinbekommen hat. Aber
hört sich auch total spannend an, ja.
Ja, wirklich auch eine sehr, ich glaube, es ist auch wirklich eine sehr fannahe Sache in kleineren Läden. Ich meine, New Order ist halt schon, ja, jetzt nicht Stadion, aber Arenenband, würde ich mal vorsichtig sagen, wahrscheinlich, oder? Ich glaube, das ist eine feine
Sache. Das heißt also, man muss sich dann entscheiden, was man haben möchte. Möchte man New Order mit, also ohne Peter Hook dann natürlich, aber halt
mit wahrscheinlich aber dicker Sachen, Show und genau, dicken Lichtern. Ja,
dann genau, geht man halt zu New auch, Order, ja. Und kostet wahrscheinlich auch mehr. Oder will man dann halt irgendwie quasi New Order und Joy Division, wie es früher mal war, nur halt mit anderer Besetzung.
Ja. Also ich stehe total auf diese Tourneen. Ich weiß gar nicht. Also ach doch, ja, wir hatten es mit Forever Young von Alphaville. Ich stehe total auf diese Tourneen, wo einfach Alben in voller Länge gespielt werden. Weil eben gerade gerade wenn man Bands schon öfter gesehen hat, dann ist man ja diese typische Live-Setlist, wo immer nur 2, 3 Songs mal getauscht werden, gewohnt natürlich. Mit den Hits oder so. Aber gut, ich meine, wir waren vorhin nie bei Alphaville. Klar, wir haben uns gefreut, irgendwie Forever Young und so weiter zu sehen. Aber dass man gerade eben mal auch solche Sachen gehört. Und vielleicht, wenn wir irgendwann mal uns bei einer Live-Show von Power Corruption and Dice von Peter Hook and the Light treffen, vielleicht können wir dann auch 586 in seiner vollen Body-Music-Blüte mal erleben. Wer weiß. Ja.
Was mir halt noch so aus, ja, von früher so in Erinnerung geblieben ist, als ich New Order quasi zu ihrer Zeit dann kennengelernt habe, das war natürlich einmal Blue Monday, ganz klar, die Singles.
Ja.
Und mir ist tatsächlich auch Bernard Sumner als, naja, er war nie ein großer Sänger natürlich, aber bei den späteren Singles, zum Beispiel Shellshock oder True Faith, da ist es einfach nicht so. Also er singt schon, ich sag jetzt mal, gerade.
Ja, ich meine, das ist irgendwann heißt es dann auch vom Label so jetzt kürzen nimmst du aber Unterricht und so weiter. Ich glaube, ich finde das ja auch total interessant, wie gut halt man in ne, solchen Bands, die sich jetzt wirklich hier im Teenageralter irgendwas gegründet haben, wie gut beispielsweise dann die anderen Musiker, also keine Ahnung, dann Bassist, Gitarrist, irgendwer, wie gut die zum Beispiel auch Background-Vocals mit 2., 3. Stimme mal eben so, die dann perfekt die Quinte singen. Und sonst denke ich mir auch, ja, aber Leute, das wird denen ja eingepumpt irgendwie, da wird ja gepaukt.
Ja gut, heute würde man natürlich irgendwie alles wahrscheinlich mit Autotune gerade rücken und dann klingt das aber auch
ja,
so.
Aber live, ja.
Ich meine, Autotune ist halt eine Sache von, wann gab es das? Mitte der 90er erst, das heißt, alles, was vorher war, das muss dann halt im Studio auch richtig eingesungen.
Eben.
Geworden, was? Eingesungen, was?
Ja, klar. Ja, ich meine, nehmen wir mal an, da haben wir jetzt einen Sänger, der das kann irgendwie. Aber ich meine, selbst in jeder Punkband irgendwie so singt dann mittlerweile der Bassist eine gute zweite Stimme. Und das ist schon, ja, ich denke, da wird schon von hinten auch geguckt, dass die Leute das können. Aber das ist ja eigentlich auch der Charme an solchen alten und ja, auch sehr einfach selbstgemachten Sachen. Ne? Wenn du dich auf deinen Produzenten nicht mehr verlassen kannst oder so, dann wird Produzent einfach mal gemacht.
Wenn
so
irgendwie sich, ja, das war beim ersten Richtig. Album, aber wenn er sich
weggeschlossen hat. Ja, aber ne, im Endeffekt hat man sie dann mal machen lassen und ich glaube, dann haben sie halt mehr zu sich selbst oder zu dem, was sie eigentlich machen wollen oder zu dem, wie sie bis heute musikalisch eigentlich wahrgenommen werden, gefunden, als das mit ihm gelungen ist. Genau.
Das heißt also, New Order haben natürlich weitergemacht, hatten auch große Hits und sind noch elektronischer geworden.
Auf jeden Fall.
Ich würde sagen, wir hören auch nochmal in die späteren Singles rein. Und zwar ist das einmal Shellshock aus März 1986. Das war eine Single zum Pretty in Pink Soundtrack, beziehungsweise die auf dem Soundtrack erschienen ist. Pretty in Pink, großer Film in den 80er Jahren. Und Juli 1987, True Faith. Das packen wir auch einfach mal in die Spotify-Playlist bei uns. Das war wirklich so, ja, es war wirklich eigentlich nach Blue Monday der Song, der, also er wurde schon so ein bisschen totgenudelt, kann man sagen, aber es ist wirklich eine großartige Single auch. Großartiges Video auch und wir hören da einfach mal rein.
So machen wir es. Ja, das waren True Faith und Shellshock. Und ich bin ganz froh, Eckart, dass du mein Wissen dann noch ein bisschen aufgefrischt hast. Denn jetzt erst recht, genau, das klingt halt irgendwie wirklich wie der 80er-Pop, den wir gewohnt sind. Und jetzt merkt man dann nochmal umso mehr, wie genau Power Corruption and Lies eigentlich die Mitte aus diesen beiden Phänomenen trifft. Irgendwie aus Tanzmusik der späten 70er, Post-Punk aus beispielsweise Transmission von Joy Division und eben diesen Dingen, die erst noch kommen sollten. Und wahrscheinlich ein genaueres Übergangsalbum gibt's wahrscheinlich gar nicht. Natürlich auch, weil es nicht viele Musiker gibt, die irgendwie schon in beiden Gewässern gefischt haben, sage ich mal. Spannend.
Alex, was würdest du denn sagen, wenn du jetzt sagst irgendwie, okay, du musst New Order hören, würdest du dann empfehlen, hör dir Power, Corruption and Lies an oder vielleicht dann doch die Substance 1987? 1987.
Das hängt ja davon ab. Das hängt ja davon ab, ob die Leute tendenziell lieber Alphaville oder Joy Division hören mögen. Ne? Okay. Muss man natürlich ganz klar sagen. Ich glaube, ich muss mich chronologisch generell noch ein bisschen durchhören, natürlich auch in Vorbereitung aufs Peter Hook-Konzert. Power Corruption Lies ist bestimmt schon so ein Album für Leute, die generell sich für einflussreiche Alben der Musikgeschichte interessieren und eben auch sagen, ich muss nicht alles gut finden, was ein Klassiker ist, aber ich will es zumindest gehört haben. Und wie gesagt, also es klingt wirklich so ein bisschen abfällig immer dieses, ach, es ist interessant, aber es ist wirklich interessant, muss ich sagen. Ich tue mich teilweise mit Sachen schwer, tatsächlich sogar je elektronischer es wird. Das kann aber auch an dem superschweren Erbe von Blue Monday einfach, was kurz vorher erschienen ist, liegen. Ich mochte bei Joy Division eigentlich immer diese Imperfektion. In der Darbietung, die hat das irgendwie sehr lebendig gemacht. Ich glaube, sonst wäre es auch teilweise zu simpel gewesen. Wenn es dann irgendwie auch noch gut gespielt wäre, dass jede Note wie die andere klingt, sage ich mal, dann würde dem tatsächlich so ein bisschen Seele fehlen. Hier mag ich das gerade bei den Songs, die wir rausgestellt haben, auch im hinteren elektronischen Teil wird es mir aber stellenweise ein bisschen zu krass. Aber ich finde, wer sich dafür interessiert, wie spätere 80er überhaupt klingen konnten oder sich gerade auch für die düsteren Seiten im 80er-Pop interessiert, der kommt an das Album eigentlich.
Genau, und was wir auch gesehen haben, beziehungsweise wenn ihr euch das jetzt auf YouTube anguckt, dann seht ihr natürlich auch, dass wir nicht nur den Sound haben, beziehungsweise die Musik, wie sie auf Alben veröffentlicht wurden, sondern dann natürlich auch einfach die Performances, die dahinter stehen, weil die 80er waren ja nicht nur die Alben, sondern natürlich auch die Live-Konzerte und da sind New Order natürlich, ich würde jetzt nicht sagen eine eigene Kategorie, aber das gehört halt gerade bei New Order, bei Joy Division mit dazu, dass sie halt die Sachen nicht nur perfekt oder imperfekt quasi auf Alben gebannt haben, sondern dass sie halt auch die Sachen performt haben.
Es sind alles Zeitdokumente, absolut, auf jeden Fall. Wenn ihr schon mal beim New Order Konzert wart, oder bei einem Peter Hook Konzert, oder vielleicht sogar noch bei einem Joy Division Konzert, oder irgendwelche coolen Boxsets habt und so weiter, zeigt uns das, erzählt uns das, wir freuen uns über jeden Input, wir kommen gerne ins Gespräch. Zum Beispiel auf Instagram unter Voice of Summer Podcast oder natürlich auch auf Facebook. Und wenn ihr unsere Power und unsere Corruption und unsere Lies ein bisschen fördern wollt, dann könnt ihr das natürlich auch tun auf Patreon, Voice of Summer Podcast. Wir freuen uns über jeden Cent, der uns hilft, den Podcast am Laufen zu halten. Und ja. Eckart, wir hören dich wieder in zwei Wochen.
Wahrscheinlich, ne? Alex, du bist wieder nicht mit dabei, aus niederen Beweggründen, ich weiß nicht. Nein. Alex, es tut mir ja immer leid, dass ich dich da in das 80er-Jahre-Camp schicke, aber ich glaube, so ein bisschen Nachhilfe irgendwie, also was heißt Nachhilfe? Nein, das klingt total überheblich, aber es gibt halt so viele Sachen, die man entdecken kann, und das ist natürlich das Schöne auch an unserem Podcast, um so ein bisschen Werbung zu machen. Nein, auch an den 80er-Jahren, es gibt einfach sehr viel schöne Sachen zu entdecken, die auch
auf jeden Fall.
Und insofern, ja, heißt es in zwei Wochen wieder Voice of Summer Podcast mit mir, dann halt in vier Wochen dann wieder wir zusammen, und ja, bis dahin.